Er hat einiges erlebt, nicht nur in seinem Leben, sondern auch bei der Schiffsfahrt über die Wolga, Ladoga-See. Und natürlich gibt es da einiges zu erzählen. Und wir haben uns ein paar Tage nicht gesehen, deswegen freue ich mich, dass er direkt im Studio ist. Sergej Lochthofen, der langjährige Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Schönen guten Morgen, Herr Lochthofen.
Guten Morgen. Sie haben mich richtig vermisst.
Ja, ich habe Sie, nicht nur ich.
Aber
ja.
Der Kaffee ist nicht besser geworden bei Ihnen hier, den Sie anbieten.
Es tut mir leid, aber Sie
also
sind
von
ja...
einem netten Espresso ist hier nichts zu sehen, weit und breit.
Es tut mir leid, aber Sie haben in Russland natürlich Tee getrunken, oder?
Nein, ich bin richtiger Teetrinker, aber trinke den zu Hause auch viel grünen Tee. Das heißt, auswärts, wenn ich die Wahl habe zwischen einem schlechten Tee und einem schlechten Kaffee, trinke ich lieber einen schlechten Kaffee, da wäre ich nicht so sehr enttäuscht.
Ja, da sind Sie ja dann nicht so enttäuscht, hier den schlechten Kaffee zu bekommen, obwohl viele sagen, der sei stark. Auf dem Schiff, auf dem Sie waren, war da der Kaffee oder der Tee einigermaßen zu genießen?
Ja, doch. Also, erstens fängt es ja damit an, man hat so ein richtiges Kulturerlebnis. Die Schiffe sind alle in der DDR gebaut, 1980, mit dem Charme von Sprellacard und Rüsterfurnier.
Was ist Rüsterfurnier?
Rüster war praktisch, ich glaube, Esche war die Grundlage dafür. Das waren die meisten Möbel in der DDR, Schränke, in den Schulen, überall, was so imitierte im Prinzip so ein bestimmtes Maserung des Holzes. Das sah man dann plötzlich dort wieder. Eine Nasszelle, in der das Waschbecken über dem Abfluss war. Die konnten sich sozusagen nur duschen, indem sie das ganze Ding unter Wasser setzten und so weiter. Also es hatte schon seinen Charme. Aber die Leute haben das eigentlich gerne in Kauf genommen. Es war schon ziemlich kalt und nass und in Moskau die ersten Schneeflocken schon erlebt. Mhm. Die behaupteten in Moskau seit 100 Jahren noch so kalter Oktober. Aber insgesamt natürlich spannend. Der Norden in Russland zwischen Petersburg und Moskau, das ist schon eine spannende Gegend und für mich ja auch fast Heimat.
Mhm. Und es war spannend, weil es gab einen Sturm auf dem Ladoga-See. Das ist ja der See, der ja zwischen dem Bjelomor-Kanal ist. Und da sind Sie mit dem Schiff...
Geografisch würde ich das noch ein bisschen anders einstufen. Das ist der Ladoga-See ist also der größte See Europas, also mit viel auch Wasser und zum Teil recht tief. Und da sind richtige Stürme wie auf dem Meer möglich, also über 3 Meter Wellen. Und die Schiffe sind natürlich, auf denen wir unterwegs ist, dort sind eigentlich Flussfahrtschiffe. Das heißt also, mehr als 3 Meter darf da nichts werden. Und wir sind bei so einem Wetter quer über diesen See gefahren. Und von der Seite kamen ordentliche Brecher. Also einige Leute kamen nicht zum Essen.
Das ist der heißt, Wodka also, und der Tee und der Kaffee
übergeschwappt. Das reicht alles nicht, das ist vorbei. Also es war schon, viele waren blass. Und ich hatte das Gefühl, der Kapitän war auch sehr aufgeregt. Also das Schiff hat ja nur 3 Meter unterm sozusagen Wasserspiegel. Das heißt, das kippt sehr schnell um. Und da im nächsten Fluss verschwunden ist und dann ging es zum Onegasee. Und der war absolut glatt. Also das ist so unterschiedlich, auch diese Entfernung da oben im Norden. Man wundert sich.
Ich sehe Begeisterung in Ihren Augen. Das war also auch eine schöne Reise. Nicht nur eine politisch interessante, sondern auch es war auch Erholung und war auch schön.
Na, Erholung nicht. Also sage ich mal, das ist schon eine Studienreise. Also es ging ja auch schon ein bisschen darum, noch einmal zu schauen, wie sich dieser Norden in Russland entwickelt hat. Und mich interessiert ja auch mit Blick darauf, dass der Verlag gerne möchte, dass die Geschichte, die da im Schwarzen Eis erzählt wird, also in meinem ersten Buch, auch weitergeht. Und nachdem es so ein Erfolg war eben, und da schaue ich natürlich noch ein paar Details nach. Man hat ja nicht alles im Kopf, was man so als Schüler, als junger Mensch erlebt hat.
Das muss man mal erklären. Also Sie haben ein Buch geschrieben, Schwarzes Eis, der Lebensroman meines Vaters, also Ihres Vaters. Und jetzt bereiten Sie schon Ihr nächstes Buch vor?
Ja, schon. Das ist richtig unter Dampf alles. Der Verlag sitzt mir im Hintern, weil er überzeugt ist, dass die Geschichte so spannend ist. Auch nicht nur des Vaters, sondern auch, wie es weitergeht in dieser Familie. Also speziell auch auf mich zugeschnitten. Also zwischen Russland und Deutschland, auch in dieser Zeit der DDR. Es haben ja nicht viele in beide Gesellschaften mehr oder weniger einen Fuß gehabt und auch einblicken können. Das scheint auch aus sagen wir, westlicher Sicht sehr interessant, was da eigentlich passierte und die Deutungen, die damit zusammenhängen. Und ich bin jetzt schon feste dabei. Ich sitze am Computer Tag und Nacht und klimpere da hinein. Und natürlich muss man manche Sachen einfach auffrischen. Aus diesem Grunde war das eine Recherchereise in erster Linie.
Da hätten Sie jetzt so schön ruhig zu haben. Sie haben das Tagesgeschäft des Journalisten nicht mehr und könnten also eigentlich einen ruhigen machen. Jetzt sind Sie in die Rolle des Autors reingedrängt worden. Oder sind Sie eigentlich ganz glücklich damit, jetzt also das nach dem Erfolg des ersten Buches zu sagen, okay, jetzt mache ich halt weiter?
Naja, ich sage Ihnen mal gleich, wenn Sie Bücher schreiben wollen, ein erfolgreiches Buch sichert Ihnen trotzdem nicht den Lebensunterhalt. Das heißt, man kann von einem Buch, was auch 5. oder 6. Auflage da ist, nicht leben. Das heißt, Sie müssen nach wie vor, ich bin ja nicht so alt, dass ich sofort in Rente gehen kann, muss ich mich bemühen als Freischaffender. Natürlich mache ich die Woche, wenn ich jetzt dran denke, ich bin in Bautzen, halte einen Vortrag vor Medienvertretern über die Entwicklung der Zeitung. Tag darauf bin ich in Leipzig und mache das Gleiche. Und bin dann in Berlin unterwegs und zwischendurch sitze ich dann natürlich hier und muss mich sehr konzentriert also mit dem Stoff beschäftigen, weil tatsächlich das auch eine Sache ist, die heute auch den Lebensschwerpunkt bei mir darstellt, was die Arbeit anbelangt.
Das heißt, Sie haben sich mit Ihrer neuen Rolle angefreundet und haben Ihren Frieden damit gemacht? Oder sehen Sie sich doch noch manchmal nach dem Tagesgeschäft des Journalisten und des Zeitungsmachen?
Na, Frieden kann man nicht schließen, weil wenn man sieht, wie sich die Zeitungen entwickeln, wie schlecht das wird, fühlt man sich zwar in jedem Wort bestätigt. Ich habe schon vor 10 Jahren vor Kollegen in einer Runde einen Vortrag gehalten, der ziemlich, auch mal mehrere Chefredakteure dabei, ziemlich viel Aufregung erzeugt hat, weil ich gesagt habe, in Thüringen bleibt nur noch eine Zeitung übrig, weil das einfach aufgrund der Entwicklung der Leserschaft so ist. Und wir haben es ja den Fall ja ohnehin nicht. Wir haben zwar mehrere Titel, aber wenn Sie die Lokalausgaben hier in Erfurt sehen, die sind identisch. Das kann man intelligent machen, das kann man weniger intelligent machen. Darum geht es bei der ganzen Geschichte. Und ich glaube, im Augenblick bin ich froh, dass ich nichts damit zu tun habe. Ich kann so von der Seite her schauen und sagen, mein Gott, so schlimm ist es gekommen. Ja. Ja.
Sie sind trotzdem ein leidenschaftlicher Zeitungsleser. Sie lesen also elektronisch mit einem Tablet, aber auch klassisch mit der Zeitung, die so schön knistert. Und dann konnten Sie in der Sonntagszeitung einen Artikel finden, der Gulag lebt. Die Lage in Russlands Straflagern und Gefängnissen erinnert an die Zeit unter Stalin, schreibt Frau Ann-Dorit Boy. Können Sie sich dem anschließen? Ist es wirklich, erinnert das wirklich an die Zeiten unter Stalin, die jetzigen Lager und Gefängnisse? Können Sie sich da ein Urteil erlauben?
Naja, ich sage jetzt mal, das ist metaphorisch gemeint. Ich bin ja selbst in Sibirien unterwegs gewesen, wir haben ja darüber uns unterhalten. Natürlich lebt Stalin weiter, auch in verschiedenster Form, und diese Lager gibt es nach wie vor. Und ein Lager in Russland ist heute im Verhältnis zu dem, was Ihnen hier passiert, wenn irgendwie was schiefgelaufen ist und Sie in ein Gefängnis landen, natürlich was ganz anderes nach wie vor. Und für Frauen speziell, weil wir denken ja an diese Mädchen von Pussy Riot, das ist ja meistens der Hintergrund, warum man sich damit beschäftigt. Das ist schon grausam, das ist schon in jeder Hinsicht menschenverachtend. Es ist nicht mehr so wie unter Stalin, da hätte man sie einfach erschossen sofort. Ja. Aber vieles ist davon übrig geblieben, und dieses Machtgefühl der Wärter, dieses Gefühl des Staates, ich kann mit dir machen, was ich will, und du wirst trotzdem kein Recht finden. Das ist schon, sagen wir, für Menschen heute, die auch mal in London oder in New York mal waren und dann zurückkommen nach Russland und dann verhaftet werden, schon eine derbe Angelegenheit. Und insofern muss man das auch immer wieder deutlich sagen. Ich habe so ein interessantes Erlebnis gehabt auf dem Roten Platz, der war abgeschirmt mit Zäunen, weil die dort eine große Olympiaschaffe machen wollten. Also die wollten mit der Fackelrolle losrennen oder so etwas. Und wenn man so am Rand ging, am alten Revolutionsmuseum stand ein wunderbar geschminkter Josef Stalin da mit der Pfeife, und Sie konnten sich mit ihm fotografieren. Ich habe mir so für einen Moment vorgestellt, Sie gehen ans Brandenburger Tor und da steht ein Hitler und Sie können sich fotografieren. Ich kann es mir in Deutschland nicht vorstellen. Das heißt, die Deutschen haben das ziemlich gründlich, ihre Lektion gelernt. In Russland nicht.
Also das heißt, das ist auch nicht die Diskussion in der Bevölkerung, Zustände im Knast, wie wird mit Opposition umgegangen, Zustände Demokratie, das ist in Russland kein Tagesthema?
Also ich bin in Petersburg mit einem Taxi extra lang gefahren, da gibt es ein berühmtes Gefängnis Christi, also die Kreuze in der Stadt, noch aus Zarenzeiten. Und soviel ich weiß, ist es für 900 Leute ausgelegt. Mitten in der Stadt ein Backsteinbau, also sieht alles sehr archaisch aus. Sie denken, sie sind so um 1890 irgendwo. Dort sitzen heute 9000 Leute.
Wie bitte? Von
900 ausgelegt unterm Zaren. Und heute sitzen dort 9000. Da können Sie sich vorstellen, wie die Zellen übervölkert sind, was da für ein Terror herrscht, allein schon unter den Ganoven und denjenigen, die möglicherweise aus anderen Gründen da drin sind. Das heißt, es sind völlig unakzeptable, unmenschliche Bedingungen. Und die streiten sich im Parlament, Stadtparlament, wo sie vielleicht auf dem Feld irgendwo ein neues Gefängnis bauen. Aber Geld ist nicht da natürlich für ein Gefängnis, deswegen ist das hier überfüllt. Also in Russland sitzen nicht ganz so viele Leute in Gefängnissen wie in Amerika. Da muss man sagen, die Großmächte oder das ehemalige Großmacht hat da auch eine Tradition. Aber es ist schon natürlich grausamst, was da passiert.
Kann man sagen, dass es schwierig ist, als Journalist, als kritischer Mensch in Russland zu sein und sich in die Öffentlichkeit zu trauen?
Das ist sicherlich so. Es gibt sehr grobe und direkte Möglichkeiten und Mittel, Menschen kaltzustellen, Menschen auch für Dinge verantwortlich zu machen. Wir sehen das ja bei einem Teil der Oppositionellen, die werden für Sachen zur Verantwortung gezogen, wo jeder sagt, das ist eigentlich eine gemachte, eine abgekaterte Geschichte. Gleichzeitig alle Oligarchen, die ja letztlich Diebe sind, nichts anderes, die das Land ausplündern, solange sie zu Putin halten, können da wunderbar leben. Wenn sie sich durch den Norden Russlands bewegen, dann sehen Sie verlassene Dörfer, da sehen Sie dieses alte Russland mit Holzhäuschen, wo noch der eine oder andere versucht, mit Farbe noch ein bisschen was zu machen, und daneben bricht alles schon zusammen. Nähern Sie sich Moskau, kommen ihm plötzlich große Motorjachten entgegen, die sie normalerweise irgendwo in Monaco vermuten und nicht dort. Dann werden plötzlich Paläste sichtbar am Ufer der Flüsse, der Wolga und auch der Moskwa, die straff bewacht sind. Also da sehen sie richtig Wachleute und so weiter und so weiter. Also die reiche, superreiche Schicht, die leistet sich schon etwas, aber der Rest des Landes versinkt eigentlich im nicht nur im Chaos, sondern einfach geht dahin. Mhm. Also die alten Leute in diesen Dörfern, die nicht weg können, die sterben einfach langsam. Und das Ganze funktioniert nur, weil sie Öl und Gas haben, sonst wird nicht viel produziert in dem Land.
Also das heißt von Gerechtigkeit und Solidarität keine Spur?
Nein, das ist eine ganz andere Gesellschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, dieser Frühkapitalismus, wie er 1917 durch die Oktoberrevolution in Russland abgerissen ist, diese Entwicklung holen die mit allen Mitteln nach, auch wie die Amerikaner vor 100 Jahren. Da gab es ja auch in Chicago und überall Kriminalität, Al Capone. Und dann sind die auch große Vermögen damals gemacht worden. Ja, erst schwarz, erst im kriminellen Bereich. Dann drängen natürlich die Herrschaften, ihre Frauen, ihre Kinderchen ins Legale. Die wollen ja dann in guten Schulen dann studieren. Und irgendwann stellt sich raus, dass das plötzlich eine führende Schicht und Elite ist eines Landes. So ist es passiert in Russland. Die meisten dieser Oligarchen waren auch früher straffe Komsomolzen. Es sind ja viele von denen im Parteiapparat gewesen. Das heißt also, man hat sehr schnell gewusst, wo der Wind herweht.
Im Vergleich zu China, da wird ja der Kapitalismus unter Führung der kommunistischen Partei aufgebaut, da wird auch in Infrastruktur investiert.
Glauben Sie nicht jeden Unsinn. Es ist keine kommunistische Partei, sie heißt nur so. Das heißt, jemand, sie bedienen sich der Terminologie, die brauchen den Marx und den Lenin, um ein bisschen das Ganze zusammenzukitten. In Wirklichkeit ist es eine parasitäre Schicht, die oben ist, politisch, wirtschaftlich miteinander verbandelt. Passt auf, dass da niemand reinkommt. Und das ist auch sehr attraktiv für die Russen. Die sagen, Mann, die schauen nach Deutschland, nach Frankreich, nach Italien, sagen, mein Gott, diese ganzen Wahlen, dann kannst du abgewählt werden, wie der Berlusconi oder wie der Sarkozy. Ja, Frau Merkel hat es nochmal geschafft, da werden sie auch in Moskau mit Interesse darauf schauen, dass sie ihnen erhalten geblieben ist als komplizierte Partnerin, und Deutschland ist wichtig für sie. Aber in China ist das alles abgekartet, abgekastet. Das hat nichts, null und nichts mit Kommunismus und mit irgendwas zu tun. So ist eine reine Schicht, die über diesem Land hängt und das aussagt. Nicht mehr und nicht weniger. Und mehr Kapitalismus als in einem Zulieferbetrieb für elektronische Erzeugnisse aus dem Westen kann man nicht ausgebeutet werden als in China.
Wir reden gleich über die Wahlen. Wie waren eigentlich die Reaktionen in Russland? Denn der Wahlausgang und das jetzige Koalitionspoker soll natürlich auch ein Thema sein. Im Gespräch mit Sergei Lochthofen. Jetzt hören wir was von Heim und danach plaudern wir weiter mit schlechtem Kaffee. Im ausgedehnten Espresso-Plausch, man muss natürlich der Ehrlichkeit halber sagen, dass wir Filterkaffee trinken, mit Sergei Lochthofen, dem langjährigen Chefredakteur der Thüringer Allgemeinen. Mittlerweile ist er Autor, sein erstes Buch heißt Schwarzes Eis, der Lebensroman meines Vaters. Sergei Lochthofen schreibt an einem zweiten Buch, war in Russland zu einer Recherchereise und war auf einem Schiff und so weiter. Und weil wir gerade bei Knast waren und bei den Zuständen in Knästen, Sie haben ja auch in Thüringen, in Tonna, in einem ganz supermodernen Knast gelesen, und das war beeindruckend für Sie?
Ach ja, in jeder Hinsicht. Ich meine, man macht das sehr selten, und die meisten Leute würden vielleicht das gar nicht machen wollen. Mich hat es sehr interessiert, wie das in Deutschland ist. Es waren so 30, 40 Insassen, also vom Mörder bis ganz normalen Dieb, also wirklich gut gemischt. Ein Teil der Leute hatte noch damals mit der Russenmafia zu tun und so weiter. Da sind ja wirklich Leute dann hier in Erfurt ja auf der Straße liegen geblieben, nachdem sie mit Maschinenpistolen geschossen haben. Also es war ein wirklich...
Sie reden von Erfurt?
Ich rede von Erfurt, 90er Jahre. Das war ein wildes Pflaster hier. Also ich bin ja einer der wenigen, der sich vielleicht nur daran erinnert. Und einer von denen, die damals lebenslänglich gekriegt haben, der sitzt noch in Tonnern. Aber kommt auch irgendwann mal raus. Die Zeit ist ja nur langsam um. Aber wie gesagt, man sagte mir vorher, also eine halbe Stunde, länger halten die das nicht aus.
Länger können Sie sich nicht konzentrieren oder wollen denn?
Ja, na gut, weil es einfach, lesen ist nicht ihrs und so. Aber es war gut besucht. Nach zwei Stunden wollten sie gar nicht aufhören. Da musste der Wärter mit dem Schlüssel rasseln, damit damit wir einfach zum Ende kommen. Ja? Die haben sich natürlich sehr interessiert für das Buch, weil vieles, was da berichtet wird, spielt ja auch in einem Milieu, das im weitesten Sinne ja auch was mit Gefängnis, Lager und all den Dingen zu tun hat. Und ich hatte manchmal das Gefühl, sie haben das mehr als Fachvortrag verstanden. Also wie war es in Russland im Lager? Wie waren die Umstände? Allein die Tatsache, dass man in Russland, sage ich mal, am Tag nicht auf dem Bett sitzen durfte. Das wurde strengstens bestraft. Du kamst in Karzer, hast weniger Essen bekommen und so weiter. Das heißt, die Wärter hatten eine absolute Macht über dich. Wenn du das hier in Tonne erzählst, da lachen die nur natürlich. Also die haben Tischtennisraum und die haben ein Kultur, sage ich mal, Programm. Das ist schon draußen nicht ohne weiteres zu toppen. Bei den Zuhörern war es um die Percussion-Lehrerin, die mit denen Trommelkurs macht, einmal in der Woche, wo sie sich abreagieren können und so weiter. Das Schlagzeug und so weiter. Also ich würde sagen, der Unterschied zwischen russischen Lager Vorkuta und hier ist natürlich immens. Das hat mich sehr interessiert und war eine interessante Erfahrung. Hm,
nach 2 Stunden wurde noch diskutiert und sie haben völlig überzogen. Also
ja, nicht überzogen. Ich bin ja dorthin gekommen, um den Menschen eine Freude zu machen, weil ich irgendwo auch immer daran denke, erstens, es gibt sehr unterschiedliche Lebensumstände, die einen dazu bringen, nun plötzlich im Gefängnis zu landen. Ich kenne es von meiner Familiengeschichte. Großvater und Vater sind ins Lager gekommen unter Stalin. Und ich gehe mal davon aus, auch in deutschen Gefängnissen sitzen nicht alle. Wir haben diesen Fall in Bayern gehabt, wo ein Mann in die Psychiatrie gekommen ist und im Nachhinein stellt sich heraus, dass es doch eine ziemlich große Kriminalgeschichte hinter seiner Kriminalgeschichte war. Also er hat schon möglicherweise einiges damals erzählt, was Leute nicht hören wollten und deswegen haben sie ihn weggepackt. Das heißt also, ich gehe mal davon aus, in 30 Jahren wird bei mancher Sache jemand sagen, na, das war vielleicht nicht richtig, den in den Knast zu setzen. Insofern ist es auch richtig, mal dahin zu gehen und den Leuten das Gefühl zu geben, sie sind nicht vergessen, sie sind Menschen und wir kümmern uns auch irgendwo auch im Geiste um sie.
Mhm. Kommen wir mal zu den aktuellen Dingen. Sie haben das Wahlergebnis der Bundestagswahl am 22. September in Russland erlebt.
Auf der Nähe war ein Schiff.
Tatsächlich?
Ja, es war gut gefüllt, der Raum. Es wurde CDF übertragen. Das heißt also, die Zahlen kamen ganz aktuell. Ich wusste natürlich schon ein bisschen Bescheid, weil Sie wissen ja, die Kollegen erfahren die Zahlen, also zumindest ziemlich verlässliche Zahlen schon einige Zeit vorher, sodass ich vorgewarnt war. Sag ich mal, es war natürlich spannend und auch die Reaktion, es waren in erster Linie Deutsche, aber ich habe dann natürlich auch von der Besatzung die Leute gefragt, Taxifahrer, Busfahrer gefragt. Es ist seitens der Russen viel Respekt da. Also die, gerade das Verhältnis zu Merkel, also die wird sehr respektiert. Es sind zwei sehr unterschiedliche Politiker, mit denen sie es zu tun haben. Putin, der Macho, entkleidet auf der Jagd nach irgendetwas, ja, in der sibirischen Taiga oder so etwas und Merkel ein ganz anderer Typ. Aber die Russen haben einen großen Respekt vor ihr. Vor allem wundern sie sich, in Frankreich, der Sarkozy ist abgewählt worden, in Italien, Berlusconi ist weg vom Fenster. Also diese ganzen Testosteron-Macho-Typen sind weg. Und sie ist die Einzige, die wiedergewählt wird in der Krise. Das hat die Russen schon beeindruckt.
Mhm. Hat Sie das beeindruckt oder waren Sie überrascht doch über den Wahlausgang, dass also eine neue konservative, rechtskonservative Kraft, AfD, fast reingekommen wäre, die FDP nicht reingekommen ist und wir jetzt eine Verschiebung ja im Parlament haben und noch 20% Opposition, wenn jetzt die Große Koalition kommt, die Linkspartei, die größte Oppositionspartei, das ist ja eine enorme Verschiebung eigentlich in der Parteien- oder in der parlamentarischen Landschaft?
Keine Frage. Es hat mich natürlich an diesem Abend schon sehr gewundert, dass Angela Merkel ja einen Augenblick sogar schon die absolute Mehrheit in der Hand hatte. Dass es so stark wird, hätte ich nicht erwartet, weil ich immer damit rechne, dass ein Teil der CDU-Wähler die CDU verlässt, vor allem die Konservativen, und die FDP versucht, mit ins Parlament zu ziehen. Aber nach den Ereignissen in Niedersachsen wollte man das nicht riskieren, sodass Merkel natürlich triumphal einfach sich durchgesetzt hat. Wenn Sie die Weltpresse nehmen, auch England, Frankreich, überall sind sie alle, wissen gar nicht, wie das passieren kann. Das ist das eine. Die AfD, ich glaube, das ist so wie mit den Piraten. Sie erinnern sich, als wir so in unsere Geschichten einstiegen, waren sie Feuer und Flamme für die Piraten. Die werden diese ganze Welt verändern und so weiter. Inzwischen sind die versenkt, weil sie einfach keine Professionalität haben und auch keine, sagen wir, über ein Thema hinaus keine Substanz. Das ist bei der AfD irgendwie ähnlich. Also sind frustrierte Männer über 60, die in erster Linie diese Partei wählen. Das heißt also Rechthaber, Leute, die, sagen wir, normalerweise sich nirgendwo richtig vernünftig einpassen können, die auch keine Kompromisse eingehen können, die immer beleidigt sind, weil irgendwas gerade nicht läuft und jetzt hier eine Chance sehen. Das Dilemma dieser Partei wird sein, dass sie bis zur nächsten Wahl sich zerlegt, weil natürlich sehr unterschiedliche, sehr abenteuerliche Leute da reingeraten. Die haben ja im Augenblick schon eine Diskussion am Bein, ob sie eine recht ziemlich am Rande operierende Partei mit aufnehmen, die genauso erstmal gewachsen ist aus Protest, aus irgendwelchen Geschichten. Ich finde es gut, wenn sie nicht zu viel Terrain bekommen, weil ich glaube, eine antieuropäische Partei, was sie ja letztlich sind, auch wenn sie das versuchen zu kaschieren, ist nicht gut für Deutschland. Deutschland ist wirklich gut untergebracht in Europa und ich muss sagen, es ist ein unser großes Geschäft. Also jeder, der das hier nicht mitmacht, der ist einfach dumm.
Mhm. Trotzdem wählen viele Menschen diese Partei und diese, ich sag mal, doch durchschaubaren Parolen, die bringen Leute trotzdem dazu, sie zu wählen. In Thüringen über 6%, also die wären im Thüringer Landtag gewesen.
Ja, das ist erstmal traurig für uns, dass in Thüringen das so viele sind. Das heißt also, wir haben offensichtlich besonders viele Verwirrte, die immer mal Stadtpartei, mal das wählen, wo ich sagen würde, wo es durchsichtbar ist, dass es einfach nichts Substanzielles ist. Ja. In diesem Fall werden wir sehen, ich gehe jetzt mal davon aus, es ist für uns sozusagen ein guter Schnitt gewesen, dass die nicht reingekommen sind. Wenn ja erstmal jemand etabliert ist, dann hat er natürlich andere Chancen, sich zu präsentieren. Aber ich glaube, wenn die keine Posten zu vergeben haben, wenn die kein Geld zu vergeben haben, wenn sie keine Büros zu vergeben haben, keine Chauffeure zu vergeben haben, dann geht die Attraktivität sehr schnell verloren. Mhm. Also ich hoffe es zumindest an dieser Stelle. Dass die FDP rausgeflogen ist, ist ein Stück Nacharbeit der alten bundesrepublikanischen Geschichte. Das heißt, sie ist mit dem, was sie in den letzten 3, 4, 5 Jahren gemacht hat, nicht gebraucht worden. Sie hat vollkommen, darüber hatten wir uns auch damals unterhalten, überschätzt die 15% unter Westerwelle hat nicht sie errungen. Substanziell hat sie keine 5% selbst, sondern das waren Überläufer aus der CDU, die Merkel abstrafen wollten. Nun, diesmal wollten sie nicht strafen, so ist die FDP rausgeflogen. Also ich glaube, im Augenblick, wenn sie bei den Themen bleibt, wie sie sie wirklich betreibt, wird sie auch nicht ernsthaft gebraucht.
Hm. Trotzdem spiegelt sich das ja im Parlament nicht wieder durch die 5%-Hürde. Es sind knapp 10% der konservativen Wähler, die dann fehlen. Wir haben ja derzeit den Fakt bei einer großen Koalition, dass dann die Opposition nur 20% hat, mit dem Ergebnis, dass sie keine Untersuchungsausschüsse einberufen können, dass es wirklich tatsächlich schwierig wird, eine starke Opposition und auch eine Kontrollfunktion auszuüben.
Sie haben schon die große Koalition vorweggenommen? Sie sind sicher, dass das passiert?
Ich bin mir relativ sicher.
Also ich glaube, wenn Sie Frau Merkel jetzt ganz unabhängig von allem fragen würden, was ihr lieber ist, schwarz-grün oder schwarz-rot, sie würde schwarz-grün nehmen.
Denken Sie?
Aus vielen Gründen, natürlich. Es gibt ganz pragmatische Überlegungen. Sie kann sie den eigenen Wählern noch nicht anbieten. Und bei den Grünen ist noch das Problem, sie sind eine Verliererpartei. Das heißt also, sie haben ja nun verloren. Und jetzt in die Regierungsverantwortung zu gehen, wenn man verloren hat, ist für sie kulturell sehr, sehr schwer. Aber verloren hat Trittin und verloren hat nicht der Kretschmann. Das heißt, und nicht der Palmer und die anderen. Ich kann mir schon vorstellen, dass da eine Versuchung da ist. Und Frau Merkel würde viel lieber auch europaweit das Signal setzen, wir haben eine Energiewende, ich bin modern, ich kann ganz anders. Nur sie wird die eigene Partei diese Wendung nicht ohne weiteres verkaufen können. Also ich glaube, es ist nicht ganz unrealistisch, dass da noch ein bisschen was passiert. Mhm. Wenngleich sie respektieren muss, die Mehrzahl der Leute sagt, die letzte große Koalition war gar nicht so schlecht, also rauf durch zusammen, macht das. Und ich glaube, die SPD wird alles mitmachen, weil es winken Posten, es winken Autos, es winken Büros, es winken gute Verdienste. Wir sehen es ja in Thüringen, wie lange so ein Staatssekretärverdienst ja plötzlich einem über 100.000 Euro in die Kasse spielt und der Mann merkt das ja gar nicht. Wenn ich ihn richtig verstanden habe, wochenlang wusste er gar nicht, was er gekriegt hat.
Ist nicht aufgefallen.
Ja, ist nicht aufgefallen, dass da monatlich tausende Euro offensichtlich mehr auf dem Konto waren. Herr Rose, diesen glücklichen Zustand möchten wir beide, ich als Freischaffender und Sie als Radiomann, doch erstmal erreichen.
Naja, ist die Frage, ob ich das erreichen will, aber was dann damit
zusammen? Ich glaube, wenn das alles legal ist, würden Sie sich ja nicht beschweren darüber, wenn Sie 3.000 Euro im Monat mehr auf dem Konto hätten. Sie wüssten ja, was damit anzufangen.
Würde mir einiges einfallen. Ja. Bleiben wir mal bei den Grünen. Der Jens Berger sagte eben im Interview, das sind ja eigentlich zwei Parteien. Da gibt es tatsächlich die Fundis, die Realos, also Palmer, Kretschmann, Cem Özdemir, das sind die der Realo-Flügel, mit dem Frau Merkel gern zusammenarbeiten würde, aber es gibt noch die sogenannten Linken. Kann man das so krass sagen, wie Herr Berger da sagt, dass es tatsächlich zwei Parteien oder zwei Flügel sind, die jetzt im Kampf sind, oder haben die Linken, die Fundis schon verloren?
Na, es gibt ja bei den etablierten Parteien, ich sage jetzt mal denen, die im Bundestag sind, ja in jeder Partei mehrere Gruppierungen, die sehr unterschiedlich sind. Schauen Sie mal, Sarah Wagenknecht und Giese sind auch sehr unterschiedliche Typen. Bei den Linken Frau Merkel, und dann gibt es ja eine ganze Reihe auch sehr konservativer Typen, Herrn Busbach und andere in der CDU, die auch ihr immer wieder Schwierigkeiten bereiten. Das haben sie ja auch in Thüringen. Frau Lieberknecht, Herr Mohring und so weiter. Das sind ja sehr unterschiedliche auch ideologische Auffassungen. Solange sie, sage ich mal, miteinander vernünftig, auch pragmatisch die Dinge machen können, glaube ich, funktioniert das, dieser Ausgleich in den Parteien. Es wäre sicherlich auch nicht gut wie bei der FDP, wenn ein Flügel gewinnt und der Rest fällt hinten runter und dann sind sie draußen. Die Gefahr ist ja auch da, dass man nicht breit genug aufgestellt ist. Zweitens hoffe ich, dass die deutsche Politik, es gibt immer hier so eine Diskussion Werte, unsere Werte gehen verloren und Frau Merkel sei zu wechselhaft und würde sich immer anpassen dem Zeitgeist. Ja, ich sage jetzt mal, in Amerika passt sich gerade die Republikanische Partei einen Teil von ihr nicht dem Zeitgeist an. Das heißt, hunderttausende Menschen geraten in soziale Not, nur weil die einfach sich sperren, ganz normale Dinge im Haushalt zu machen. Da sind Ideologen am Werk. Ich muss sagen, Gott sei Dank ist das in Deutschland nicht der Fall. Und ich hoffe auch nicht, dass es nochmal zurückkehrt. Wir gerade im Osten wissen, was Ideologie in der Politik an Schlimmem anrichten kann.
Ich wollte eigentlich nicht über Amerika reden, aber das regt mich jetzt trotzdem auf. Wie können denn, die Amerikaner denken ja wirklich, was wir in Europa haben, ist Kommunismus. Also
nein, es ist nur ein Teil. Es ist, also wenn Sie jetzt nach New York gehen und gehen in Greenwich Village in ein schönes Café, dann sind nicht so viele Dummköpfe, wie Sie glauben, die Ihnen begegnen. Und Chicago habe ich das gelebt. Natürlich interessiert man sich nicht so 100% für Europa. Aber es gibt einen Teil, diese Tea Party innerhalb der Republikaner, die sind so verbohrt inzwischen, dass die lieber das Land vor die Hunde gehen lassen. Und das ist die größte Macht in der Welt, ein Benehmen wie in der Bananenrepublik. Das heißt, die Amerikaner schaden sich in einem Ausmaß heutzutage selbst. Abgesehen davon, dass die ganzen Potentaten in dieser Welt sagen, da schaut man die Amerikaner, die haben sie im Kopf. Mit denen sollen wir jetzt irgendwas machen oder so etwas. Also ich bin eigentlich froh darüber, dass in Europa und speziell in Deutschland ein sehr pragmatisches Herangehen an die Politik da ist. Und natürlich gibt es da Widersacher und Streit, auch in der SPD. Schauen Sie mal, die einen sind für die Agenda 2010 gewesen und die anderen haben es total vergessen, sagen, wir haben nichts damit zu tun. Bei den Grünen genauso. Katrin Göring-Eckardt war ja auch eine Verfechterin dieses Kurses. Dann schwenkte sie um. Mal schauen, was sie jetzt macht. Sie will ja weiterhin in der Spitze bleiben. Also ich bin froh, wenn die Menschen hier noch die Vernunft immer mal befragen. Und dass wir aus der Sicht, sage ich mal, eines Mannes aus dem Mittelwesten der Amerika nun etwas anders sind, ist gar nicht so schlimm. Mhm.
Wenn ich nach Lampedusa schaue und das Flüchtlingsdrama mir anschaue, dann ist es bei mir mit der Vernunft am Ende. Darüber werden wir vielleicht auch nochmal reden, über die Außenpolitik und über die Flüchtlingspolitik der Europäischen Union. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit für Musik und Sergei Lochthofen hat sich das Stück Heart of Gold gewünscht von Neil Young. Das hören wir jetzt zur Entspannung. Europas Werte ertrinken im Mittelmeer. Mehr als 100 tote Bootsflüchtlinge und wir schauen tatenlos zu. Europa muss jetzt endlich seine Flüchtlingspolitik ändern, schreibt Carsten Polke-Majewski. Und er sagt, dass Europa seine Ideale auf dem Grund des Mittelmeers begraben und dass da endlich was passieren muss. Jetzt spreche ich mit Sergei Lochthofen darüber. Das ist irgendwie weit weg. Lampedusa andererseits betrifft es uns direkt. Das sind wir als Festung Europa. Das ist die europäische Idee, die seine Schattenseiten dort zeigt. Und das ist heftig, oder?
Naja, so weit weg ist das nun nicht mehr. Wir haben eine Globalisierung und im Augenblick passiert ja alles gleichzeitig und gleich alles bei uns vor der Haustür. Ich erinnere nur daran die große Rede von Joschka Fischer, dass die Freiheit auch am Hindukusch verteidigt wird. Das heißt, das passiert heute viel schneller. Ich glaube auch nicht, dass das Entsetzen echt ist. Da ist viel gespielt, weil man weiß, dass das passiert, dass das ein permanenter Strom ist. Und wenn 5 solche kleineren Boote umgehen, sind es auch 100 Leute, die tot sind. Das heißt, das ist alles auch Heuchelei. Gleichzeitig sind wir uns ja einig, wir können nicht für alle Bürgerkriegsflüchtlinge, für alle Hungerflüchtlinge dieser Welt Europa einfach öffnen und sagen, wir sind gute Menschen und jetzt machen wir das. Wir sind aber reich genug, um uns endlich mal zu überlegen, wie man so einen hoffnungslosen Kontinent wie Afrika langsam auch mit unserer Hilfe nicht ausbeutet immer mehr, sondern voranbringt. Denken Sie mal dran, die Leute laufen auch aus sehr schlimmen Verhältnissen weg, weil einfach die Waren aus Europa subventioniert dorthin gehen und jeglichen Kleinhandel, Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen kaputt machen. Das heißt, wir können nicht einfach so tun, als ob wir damals gar nicht wüssten, warum das da passiert. Natürlich hat Europa eigene Interessen und es gibt viele Skrupellose, die im Auftrag von uns, weil wir dem nicht widersprechen, über die Europäische Union, über die nationalen Konzerne dort eigentlich etwas treiben, was nicht geht. Und ich hoffe ja einfach, dass man einfach anfängt, auch einzelne Länder irgendwo hochzubringen, dass einfach auch Hoffnung in Afrika entsteht, dass es dort besser wird, dass die Korruption nicht zunimmt, dass die Gewalt nicht zunimmt, dass Frauen nicht einfach vergewaltigt werden, etc. etc. Da sind ja hunderttausende Menschen dort ständig wegen Konflikten unterwegs. Gleichzeitig beobachten wir natürlich dummerweise, dass immer mehr Staaten in Chaos versinken und die staatlichen Strukturen ja nicht mehr funktionieren. Also nehmen Sie Somalia, nehmen Sie Eritrea, beides Regionen, wo eigentlich ein normaler Mensch kaum noch hin kann. Das heißt also, wir haben hier eine große Verantwortung, die wird jetzt nicht durch kurze parlamentarische Debatten und die Aufnahme von ein paar tausend Flüchtlingen mehr, was jedem Einzelnen, den da geholfen wird, sehr gut ist. Aber das ist nicht die Lösung allein, sondern wir müssen einfach diesem Kontinent eine Chance geben und vor allem eine Chance an diesen korrupten Eliten vorbei. Weil das meiste Geld, was wir da hinschieben, geht ja dann darauf, dass man sich einen neuen Mercedes zulegt, worüber sich wieder mal in Deutschland über die Bestellung jemand freut. Also das ist schon ein Kreislauf, den müssen wir im Auge haben. Sonst stehen die irgendwann mal hier drin und dann ist es vorbei.
Das heißt, Flüchtlingspolitik geht es nicht nur um die Bedingungen der Grenzen und wie viel wir aufnehmen, sondern das ist auch Wirtschaftspolitik, das ist auch Agrarpolitik, das ist sehr komplex, aber es wird kaum diskutiert.
Also akut, das ist ja auch nicht sexy. Ich meine, es will ja auch niemand damit, sage ich mal, Wahlkampf machen, weil es heißt ja mehr Ausgaben, ohne dass man weiß, dass es irgendwas bringt. Aber allein schon die Maghreb-Staaten, die Revolutionen, die da so gefeiert worden sind, führen ja dazu, dass zwar blutige Diktatoren nicht mehr da sind, das ist auch gut so. Aber die nächsten sind ja oftmals nicht viel besser. Das heißt, auch die Entwicklung, schauen Sie Ägypten, ein Land mit diesem Potenzial, wie das dort hin und her geht. Und am Ende würde ich mich nicht wundern, wenn ein Teil der Museen geplündert wird und auch die letzte Attraktivität verloren geht, dahin zu gehen. Also wir sind hier in einer komplexen globalen Welt, von der wir sehr viel Nutzen haben. Wir sind die Nutznießer der Globalisierung, wir, die Amerikaner, die Chinesen zum Teil davon, auch die Russen. Aber gleichzeitig müssen wir auch dafür sorgen, dass an anderer Stelle in dieser Welt auch Hoffnung da ist. Und die ist einfach in Afrika verloren.
Das heißt, Europa hat da eine massive Verantwortung auch für Afrika.
Ja, selbstverständlich. Ich meine, das ist bei uns vor der Haustür, das gehört zu uns. Die Amerikaner können da ein bisschen ruhiger zuschauen. Die haben aber Lateinamerika, die haben Zäune aufgebaut, die fangen die Leute weg und viele, viele Latinos sind trotzdem ins Land eingesickert. Wenn sie im Süden der Vereinigten Staaten unterwegs sind, merken sie ja, dass einfach die Bevölkerungsmischung sich verändert und die Latinos eigentlich eine große Kraft sind. Ohne den Latinos wäre Obama nicht gewählt worden, nicht das erste und nicht das zweite Mal. Und hier bewegt sich auch etwas auf uns zu und natürlich müssen wir einfach jetzt nicht nur an heute Morgen, sondern an übermorgen denken. Das fällt aber den Politikern schwer, weil es nicht attraktiv ist. Mhm. Da ist die EU stark gefordert, also dass man als EU viel stärker macht. Und insofern ist Lampedusa auch wie Sundhausen hier um die Ecke irgendwo oder Stotternheim.
Ja, also mit Frontex aufrüsten, die Grenzen zu verstärken, das ist keine Lösung.
Nein, ich glaube nicht, dass das auf Dauer die Lösung ist. Ich meine, erstmal kann man natürlich sich damit Luft verschaffen und die Menschen im Meer versinken und nicht Hungercamps da unterbringen. Aber mittelfristig so eine Politik muss auf 25, 50 Jahre angelegt sein. Und da sehe ich im Prinzip keine Strategie.
Auch der Europäischen Union nicht?
Zu wenig. Ich glaube auch, man versteht es eher, weil man die Regelungen gut gefunden hat. Also als Problem in erster Linie der Mittelmeerstaaten, also Griechenland, Italien, Spanien, dass die haben sich halt darum mehr zu kümmern. Nein, das wird nicht funktionieren, meine Herrschaften. Wir müssen selbst auch höchstwahrscheinlich einen Teil unseres Wohlstandes dafür auch opfern, zu sagen, damit das Gleichgewicht gewahrt wird. Ansonsten kommen die nicht nur mit Schiffen, sondern in Völkerwanderungen. Ist ja in der Geschichte schon öfter passiert.
Ist schon öfter passiert. Machen Sie sich da Hoffnung bei der neuen Regierung, dass auch zum Beispiel Agrarpolitik, die Subventionsagrarpolitik ist ja ein Thema, Sie haben darüber gesprochen, dass also die afrikanische Landwirtschaft kaputt gemacht wird mit subventionierten Produkten und nicht nur in der Landwirtschaft kann man das ja beobachten.
Naja, das ist schon ein langer Weg. Das heißt, eine Legislaturperiode von 4 Jahren reicht ja nicht aus, aber es wäre schon gut, wenn man das richtige Signal aussendet. Aber da sind die Interessen auch der Parteien, die möglicherweise sich zusammenfinden, sehr unterschiedlich. Die CSU hat eine starke Wählerschaft auf dem Lande, die auch bäuerlich geprägt ist in Bayern nach wie vor. Also die wird alles verhindern, was in irgendeiner Art und Weise die Wettbewerbsfähigkeit dieser kleinen bäuerlichen Existenzen gefährdet. Aber letztlich in der Summe müssen wir es tun. Und ich würde mich freuen, wenn jemand das, sagen wir, insofern wäre eine schwarz-grüne Regierung natürlich in Deutschland günstiger für das Thema als eine andere.
Das heißt, Energiewende und genau dieses
Problem. Ja, genau so. Migrationsthema und die Beschäftigung mit dem Thema, eine ernsthafte Beschäftigung auch, sage ich mal, Sie müssen ja mal sehen, Regierungen müssen ja auch ein gemeinsames Projekt haben. Das heißt also, was kann man gemeinsam machen? Vieles von dem, was die SPD anbietet, hat auch die Grüne Partei in ihrem Portfolio. Aber es kommen ein paar Dinge dazu. Tatsächlich sowas wie Verhältnis zur dritten Welt, das beschäftigt die Grünen viel stärker, weil sie eine jüngere Generation sind, also nicht so sehr auf die Mittel- und Unterschichten einer Stadt geprägt sind, sondern auf andere, etwas überlegtere Schichten sich stützen, die ihre Wähler sind. Ich glaube, da ließe sich ein neuer Impuls finden, auch neue Ideen finden. Aber das muss man sehen, also ob das trägt.
Und schon sind wir wieder bei Grün, Schwarz. Für mich schwer vorstellbar, aber viele Dinge, die ich mir nicht vorstellen konnte, sind ja irgendwann eingetreten.
Die FDP ist nicht mehr im Parlament. Ja. Konnten sich auch viele nicht vorstellen, ist nicht mehr da. Und richtig fehlen tut sie ihnen ja nicht.
Im Moment nicht, ne? Ja. Fürs Kabarett ist es jetzt schwierig. Also die haben jetzt ein echtes Problem.
Ja, selbstverständlich. Die Heute-Show, die wird jetzt ohne der FDP, ohne Brüderle. Brüderle war natürlich eine kabarettistische Erfahrung für uns alle.
Mhm. Kommen wir mal zu Thüringen oder überhaupt zu der Frage, ob Rot-Rot-Grün vorstellbar wäre. Da wird ja selbst im Bund darüber diskutiert und da gab es ja Offerten der Linkspartei in Thüringen. Wäre es vorstellbar, Rot-Rot-Grün?
Ja, eigentlich jetzt ein bisschen schwerer als vorher, aber es ist grundsätzlich vorstellbar, weil sich einfach die Zeit verändert hat, die Leute, die da dran sind und speziell im Osten die linke Partei auch pragmatischer ist als geprägt von den K-Gruppen im Westen. Ich glaube auch, es hätte eher funktioniert mit einem Machnik an der Spitze, aber den Mann hat man so ausgezogen und nackt, will man ihn nach Afrika zurückschicken. Das heißt also, da sehe ich nicht mehr viel Spielraum, dass er in Berlin irgendwie unterkommt. Das wäre für ihn natürlich günstig, weil dort so eine Affäre aus dem ländlichen Bereich nicht ganz so lange trägt, aber er ist für einen Ministerposten oder für so etwas nicht geeignet. Hier, glaube ich, hat er einfach an der Stelle, das ist eben interessant in der Politik, Sie können viele Analysen, Prognosen anstellen, dann passieren Dinge, die kein Mensch so auf der Agenda hat und plötzlich, bong, ist jemand weg und verbrannt einfach. Und da, glaube ich, ist der Schaden immens und der hätte sich natürlich gerne zum Ministerpräsidenten wählen lassen, auch mit Rot-Rot-Grün stimmen. Also der hätte weniger Skrupel als Maciej, der ja immer wieder das versucht hat zu unterlaufen. Dazu kommt noch das Abschneiden der Linken und der SPD in Thüringen, also bei der Bundestagswahl, ja, ziemlich große Kluft darstellt und ob das bei der Landtagswahl besser ist, weil man dummerweise, wenn es die große Koalition gibt, nach einem Jahr meistens eine Ermüdung hat, meistens ärgern sich die Wähler über solche Konstellationen. Das heißt, dass dann auch nochmal die Linke nochmal Auftrieb bekommt und dann wird es schwerer für die SPD, da überhaupt mitzumachen.
Jetzt muss ich das Bild mit Afrika und Machnik erstmal aus meinem Kopf rauskriegen, aber vielleicht können wir uns eine kurze Pause gönnen und dann bleiben wir bei Thüringen. Das wollten wir auch nochmal besprechen, denn das ist das Land, in dem wir leben und es gibt Wahlen im nächsten Jahr und man kann ja tatsächlich nicht nur die Vorboten der Landtagswahl erleben, sondern ich glaube, dass der Landtagswahlkampf schon im vollen Gange ist. Von Russland, von der Wolga, den Ladoga-See, über Europa nach Amerika, China, wurde die ganze Welt bereist und jetzt sind wir im schönen Thüringen gelandet mit Sergi Lochthofen in unserem kleinen Ländchen, die 2 Millionen Einwohner und ja, das ist beschaulich, aber es ist ja, habe ich das Gefühl, jetzt geht es doch ein bisschen zur Sache, zur Landtagswahl. Es stellen sich alle auf und könnte spannend werden oder ist es eigentlich klar, was passieren wird 2014 zur Landtagswahl?
Es ist keineswegs klar, was passieren wird. Es fängt ja schon an in den Parteien selbst. Die einzelnen Flügelkämpfe setzen ja ein. Man versucht, seine eigenen Leute zu positionieren. Wir haben ja eine Veränderung in der Landesregierung gehabt, was ja auch vernünftig ist nach so einer Wahl. Erstmal, wenn etwas zu erledigen ist, das schnell zu erledigen. Also das Ende der Laufbahn vorübergehend, zumindest von Frau Walzmann. Also wir haben ja alle, die mit den politischen Ereignissen hier zu tun haben, vermutet, dass irgendwo dies dazu kommt, weil einfach die Indiskretion, die Informationen, die rausgegangen sind, halt irgendwo ja eine Stelle haben müssen, wo es lang läuft und das kann nicht der Pförtner gewesen sein, allein zumindest. Also insofern war es auch von der Frau Lieberknecht konsequent, das zu tun, also das konnte sie sich auch nicht bieten lassen, zumal es ja ein Stufen-für-Stufen-Abstieg gewesen ist. Man war ja vorher ganz groß angetreten. Ob das jetzt, sag ich mal, in der inneren Struktur der CDU-Fraktion nun, sage ich jetzt mal, ihr zu einem Sieg verhilft, das muss
also
man sehen.
Hier meinen Sie Frau Lieberknecht, die hat eine neue Personalie, also sie hat den Zimmermann, ist natürlich ein Riesenproblem für Sie. Der, der neue Regierungssprecher, gab es auch Vorwürfe, dass er einem rechten Milieu nahe steht. Herr Gnauk schreibt heute, ihr ehemaliger Kollege Herr Debes, dass er auch nicht zu kontrollieren ist und da wird dann davon gesprochen, dass Informationen durchgestochen werden. Das müssen Sie mir nochmal erklären, in Ihrer Zeit als aktiver Journalist, wie passiert es, wenn aus Regierungskreisen oder aus einer Fraktion Informationen durchgestochen werden. Das ist ja so ein Vokabular, was man erstmal erklären muss. Was bedeutet das?
Naja, es gibt ja immer noch ein paar Journalisten, die recherchieren. Es ist nicht viel, aber es sind 2, 3 übrig geblieben. Jetzt, je nachdem, wie groß die News ist, also ich sage jetzt mal, die Geschichte mit Herrn Machnik und seinen Geldern hat natürlich nationale Bedeutung, weil einfach der Mann in dieser Wahlkampfmannschaft gewesen ist. von der SPD-Spitzenkandidaten. Das war nicht uninteressant. Das heißt, es war klar, dass der Spiegel auch sowas gerne haben möchte. Dann trifft sich jemand, ein Mitarbeiter oder wer auch immer, bei einem netten Gespräch, beim Kaffee, ob in der Kantine im Landtag oder wo auch anders. Es gibt da viele fantasievolle Möglichkeiten und deutet an, da sei etwas, aber bitte die Quelle nicht nennen und so weiter und so weiter. Und der Journalist freut sich natürlich, wenn er etwas hat, was die anderen nicht haben, wenn das auch noch, sag ich mal, recherchiert hat, gut, dass er weiß, er hat noch eine zweite Quelle, die das vielleicht bestätigt oder zumindest nicht Nein sagt, das ist ja auch schon manchmal ganz gut, dann kann ich die Sache nehmen und dann wird die durchgestochen auf diese Art und Weise, ohne dass man richtig versteht, aus welcher Ecke kommt das. Aha. Natürlich weiß man aber, wo sich solche Informationen befinden. Und der Kreis derer, die über diese Informationen verfügen, ist meistens beschränkt auf 2, 3 Personen. Oftmals ist das in Koalitionen üblich. Ich glaube, Frau Merkel hat mal eine sehr schöne Rede gehalten zum Jubiläum von Herrn Westerwelle, wo sie beide noch in der Opposition waren, wie schnell er manches durchgestochen hat und manche Gespräche durchgestochen hat, also gute Kontakte hatte in den journalistischen Bereich. Das hat sie so spaßeshalber mal erzählt. Aber es geht bis auf diese Ebenen, dass man versucht, den anderen in der Öffentlichkeit auszutricksen.
Das heißt, da werden Informationen platziert, die dann jemand schaden oder helfen?
Ja, die Journalisten, muss man dazu sagen, werden instrumentalisiert ja auch. Das ist ja ein Machtkampf, der da läuft. Und es geht um Posten, es geht um Einfluss, es geht um Gestaltung der Politik und nicht mehr nur mit fairen Mitteln. Das heißt, das lässt sich immer etwas platzieren. Manchmal ist es auch so, dass das alle kennen und haben es aber längst vergessen und in einer bestimmten Konstellation kommt das hoch und plötzlich spielt es eine Rolle. Auch das kann passieren. Es kommt immer auch auf die konkrete historische Situation an. Die ist selbst in Thüringen sehr unterschiedlich. Und im Augenblick ist es so, wir haben in der CDU einen Machtkampf zwischen Lieberknecht und Moring. Moring, ein sozusagen Althausmann, der auch noch einen Teil der Truppen von Althaus um sich schart. Und Frau Lieberknecht war der Gegenentwurf innerhalb der CDU. Die haben sich über diese 4 Jahre jetzt ziemlich gegenseitig auch blockiert und zum Teil schlecht gemacht und so weiter. Das ist im Wahlkampf hoffentlich, also im Interesse dieser Partei, ich bin jetzt nur ein neutraler Beobachter, vorbei. Sonst werden sie sehen, dass sie selbst den Nachteil haben. Und es gibt natürlich Konstellationen, die sie nicht mögen. Eine rot-rot-grüne Regierung, aber rein rechnerisch möglich ist. Da verändert sich in einem Jahr noch etwas. Ich glaube, auch auf Bundesebene beim nächsten Mal muss die SPD, wenn es ernsthafte Verhandlungen zwischen Schwarz und Grün gibt, reagieren und muss sich auch diese Option wieder öffnen. Mhm. Sonst sind sie auf Gedeih und Verderben auf immer und ewig als Juniorpartner der CDU an positioniert. Und das kann wäre das, für die SPD nicht gut.
Kann das Matschi reißen? Beim Machnik von der Persönlichkeit her hätte ich mir das vorstellen können. Der ist ein Kämpfer, der hat also Erfahrung für Kampagnen. Der hätte die Linkspartei überholen können. Kann es Matschi schaffen? Könnte es Matschi schaffen?
Na, so wie ich es jetzt sehe und über die Jahre eigentlich verfolge, eher nicht. Er will diese Idee auch gar nicht. Ich glaube, er ist erstens von der Konstellation her nicht unbedingt jemand, der Rot-Rot-Grün favorisiert. Da ist ihm wirklich die Position eines Juniorpartners in der Großen Koalition lieber, als selbst Ministerpräsident zu sein. Da hat er möglicherweise nicht den Ehrgeiz, also es fehlt ihm etwas an Ehrgeiz, ein Ehrgeiz, den der Mach nicht jederzeit gehabt hätte.
Bisschen Angst auch?
Ja, selbstverständlich, die Verantwortung und ob man es stemmen kann oder nicht stemmen kann. Andererseits, wenn Sie jetzt nach Sachsen-Anhalt schauen, Herr Haseloff ist nun auch nicht gerade der Reißer, macht einen Ministerpräsidenten dort. Also ich sage jetzt mal, es sind ja kleine Länder, so kompliziert ist das Ganze nicht. Schauen Sie mal, Thüringen ist so groß wie der Regierungsbezirk Detmold, da gibt es, den kennen Sie noch nicht mal, wo der ist. Das heißt also, es ist schon bemerkenswert, dass wir einen Ministerpräsidentin und Minister haben, ja, mit allem drum und dran, dass wir wirklich hier in Deutschland wahrgenommen werden. Ich will nur deutlich machen, also das ist überschaubar, was man da machen kann. Aber wenn der Ehrgeiz nicht da ist, kann man ihn nicht entfachen. Herr Machnik weiß den Wert eines Postens als Ministerpräsident auch im Orchester, was in Deutschland insgesamt spielt. Ja? Das heißt, du bist dann plötzlich wirklich eine wichtige Nummer und kannst bei SPD-Sachen wie auch bei nationalen Themen ordentlich mitsprechen. Aber der ist, glaube ich, jetzt so angefasst durch diese ganze Geschichte, dass er einfach nicht mehr vermittelbar ist.
Sie haben es gesagt, verbrannt.
Er ist verbrannt. Er ist verbrannt, weil gerade bei der SPD ist wie bei den Grünen oder bei den Linken genauso, alles, was mit Geld, sozialen Themen zu tun hat, wenn du dich da voll daneben benimmst und das Gefühl vermittelst, dass du nicht genug kriegen kannst bei guten Verdiensten, dann bist du einfach nicht tragbar. Ist ja bei Steinbrück irgendwo auch genauso gewesen. Seine ganzen Honorargeschichten haben ihm ja nicht geschadet bei der FDP. FDP-Wähler haben gesagt, okay, Schweinerei, dass kein FDP-Mann so gut verdient mit den Vorträgen, ja, nur ein SPD-Mann. Aber umgedreht ist es hier genauso. Also das heißt, ich glaube, bei der eigenen Klientel hat er einfach damit Probleme. Und das Problem dazu kommt noch, wenn die Linke zu stark und zu groß ist im Verhältnis zur SPD, wird es immer schwerer für die SPD zu sagen, wir machen euch miteinander, aber wir wollen den Ministerpräsidenten stellen. Juniorpartner bei der Linken. Ich glaube, da ist der Herr Matschi lieber Juniorpartner bei Frau Lieberknecht.
Man könnte mal sagen, dass die Wahl 2014 schon gelaufen ist, aber Sie haben gesagt, das bleibt spannend, da kann sich noch einiges ergeben.
Wir lernen ja gerade aus den Geschichten jetzt kurz vor der Wahlkampf, letzte Phase in Thüringen. Frau Lieberknecht hat ein Thema mit Herrn Zimmermann am Bein gehabt. Herr Machnig bekommt eine Woche vor der Wahl noch ein schweres Ding dran. Das heißt, wir können zwar die großen Strömungen uns anschauen, wir können sie analysieren und sagen, so wird es, wenn es so läuft, aber wir können heutzutage 14 Tage vor der Wahl noch ein Thema ans Bein bekommen. Und das ändert die ganze Konstellation. 2% mehr da, 3% mehr, weniger dort. Und schon haben sie eine ganz andere Konstellation.
Und wir können froh darüber sein, Herr Lochthofen, weil dann können wir immer drüber reden. Wir haben also noch dann bis zum Herbst Zeit, das zu besprechen. Und im Normalfall natürlich am Telefon kurz nach 9 bei Radio Frei auf 96,2 und im Netz immer nochmal nachzuhören und nachzulesen.
Und dann wieder bei einem ordentlichen Espresso, ja, nicht das, bei Ihrem Kaffee.
Ja, es tut mir leid.
Also ich gehe mal davon aus, wenn ich das nächste Mal hier im Büro bin, spendiert Ihnen irgendjemand eine schöne Maschine, dass Sie das dann hier ordentlich machen
können. Ach, da muss man immer die Bohnen kaufen und so weiter. Also eine Maschine zu haben, ist das
eine. Sie haben ja gar keine Bohnen. Wir haben keine Bohnen im Kaffee gehabt, oder?
Doch, das war auch schon. Also, sind Sie da streng mit mir. Herr Lochthofen, schön, dass Sie da waren. Wir hören uns dann nächste Woche wieder pünktlich.
Ich gehe mal davon aus, ich bin nicht mehr irgendwo auf dem Ladogasee, wo kein Empfang ist.
Dann noch einen schönen Tag. Tschüss.
Auf Wiedersehen.